Liebe Geschwister, wir haben gesungen, dass der Herr Jesus des Leibes Heiland ist. Und wir haben ihn gebeten, dass er unsere Herzen zu sich ziehen möchte. Und das ist genau das, was der Herr Jesus jederzeit tun will. Und ganz besonders, wenn wir als Gläubige zusammen sind, um sein Wort zu hören. Ich glaube, dass die einzige Stelle, wo es heißt, dass er des Leibes Heiland ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine Stelle ist in Epheser 5. Das wollen wir jetzt mal aufschlagen. Es geht mir um den Abschnitt Epheser 5, die Verse 20 bis 33. Und es liegt mir auf dem Herzen, etwas über die Ehe zu sagen. Und ich tue das deshalb, weil ich unter dem Eindruck stehe, dass Satan alles versucht, um Ehen zu zerstören. Dass wir in einer Zeit leben, wo Ordnungen, die jedenfalls in unserem Volk doch über viele Jahrhunderte einigermaßen funktioniert haben, wo die vollständig in Frage gestellt werden. Und dabei ist das so etwas Großes, was Gott da in den Menschen hineingelegt hat, in die Schöpfung, eine Institution, eine Einrichtung, die Ehe, wodurch zwei Menschen denkbar eng miteinander verbunden werden. Und es ist nicht so, dass als Gott einen Vergleich machen wollte, damit wir besser verstehen können, was die Ehe ist, oder anders ausgedrückt, dass Gott uns deutlich machen wollte, was es bedeutet, dass Menschen an den Herrn Jesus glauben und ganz eng mit ihm verbunden sind. Dass er da nicht gedacht hat, ich will ein Bild wählen aus der Natur, aus der Schöpfung, sondern umgekehrt, als Gott den Menschen geschaffen hat, da hatte er ein Konzept vor Augen. Und weil er dieses Konzept hatte, hat er den Menschen danach geschaffen. Damit meine ich, dass es im Herzen Gottes war, und das ist der Hauptgedanke, dass sein Sohn einmal eine Braut haben sollte. Das ist so ein ganz hoher und tiefer Ratschluss, den Gott in seinem Herzen hatte. Und das war vor der Erschaffung von allem, vor der Erschaffung des Menschen, bevor irgendetwas geschaffen worden ist, da war das im Herzen Gottes, dass sein Sohn einmal eine Braut haben sollte, die aus Menschen besteht. Und das ist so etwas Großartiges, was wir oft wenig begreifen. Und das bedeutet, dass jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, dass er in eine ganz enge Beziehung zu dem Herrn Jesus kommt, in eine Beziehung der Liebe. Aber nicht nur er alleine, sondern alle, die an ihn glauben, die bilden zusammen etwas ganz Neues, eine Braut, die Gott dem Herrn Jesus geben wollte. Und ich denke, es ist gut, dass wir darüber nachdenken, weil wir dadurch besser verstehen, was Gott mit der Ehe beabsichtigt hat. Und weil Gott das so vor Augen hatte, das sind seine ewigen Ratschlüsse, darum hat er den Menschen geschaffen, wie er ist. Und er hat den Menschen Mann und Frau geschaffen. Als Vorbild dafür, dass einmal der Herr Jesus als der wahre Mensch, als der Mann, eine wunderbare Braut hätte. Dann lesen wir in 1. Mose 1, dass er, nachdem er Adam und Eva geschaffen hat, ihnen den Auftrag gibt, über alles zu herrschen. Und so wird das einmal sein. Wenn der Herr Jesus wiederkommt und als König für sein Volk und nicht nur über Israel herrschen wird, sondern über die ganze Welt, ja man kann sagen über das ganze Universum, über die sichtbare und unsichtbare Welt. Ihr lieben Geschwister, dann sind wir dabei. Dann sind wir die Braut des Herrn Jesus, die seine Herrlichkeit widerstrahlen. Und deshalb ist das so wichtig. Und Satan will diesen Gedanken zerstören. Er will, dass das nicht sichtbar wird. So wie er immer alles gegen alles war, was Gott geschaffen hat, so ist er ganz besonders gegen die Ehe. Und heute sehen wir ein Chaos unter dem deutschen Volk. Viele Menschen, die leben einfach zusammen, um noch die überhaupt keine Ehe mehr schließen. Manche lassen sich scheiden und leben dann einfach zusammen. Manche sind noch nicht geschieden, ziehen schon wieder zu einer Frau. Und es ist ein Trauerspiel ohnegleichen. Und wenn Kinder da sind, dann leiden die derartig darunter. Und was mich erschüttert ist, dass ich mehr und mehr miterlebe, dass leider auch christliche Ehen zerbrechen. Und darum ist das so wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, was Gott beabsichtigt hat mit der Ehe. Was für ein Segen die Ehe ist, nicht nur für Mann und Frau, sondern für die ganze Familie. Das ist das, was mich heute Abend bewegt. Und deshalb wollen wir jetzt Epheser 5 ab Vers 20 lesen und der Reihe nach diesen Abschnitt durchgehen. Da schreibt der Apostel Paulus: Danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Ich habe den Vers 20 mitgelesen, obwohl er, ja, doch, er gehört eigentlich zu diesem Abschnitt dazu, aber er ist ja durch den Absatz unterschieden. Das Erste ist einmal, was Gott gerne bei uns sehen möchte, ist, dass wir dankbar sind. Von Herzen dankbar für alles, was Gott uns gibt. Ist das nicht ein Grund der Freude, dass wir heute zusammen sind? Viele haben sich sicher gefreut auf diese Konferenz. Ich muss sagen, wenn Gudrun und ich darüber nachdenken, dass wir nach Schmalkalden fahren, und wir tun das jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, dann ist das für uns immer eine besondere Freude. Geschwister, ihr wisst gar nicht, was für eine Freude ihr uns macht, oder vielleicht doch. Und manche von euch nehmen wirklich ganz große Mühen auf sich. Wie viele manche von euch beherbergen, das ist wirklich vorbildlich. Besonders für uns aus dem Westen. Wir sind das kaum gewöhnt in der Form. Und es ist immer eine Freude, so die Gastfreundschaft anzunehmen. Vielleicht hört ihr das nicht so gerne. Dann können wir ja gemeinsam Gott dafür danken, dass er den Wunsch in eure Herzen gibt, auch die Freudigkeit, das zu tun. Und ich bin sicher, dass er euch segnet, so wie er auch uns als Empfänger dadurch segnet. Dankbar sein. Man kann sich sicher über vieles Sorgen machen heute, aber was nie fehlen sollte bei einem Christen, damit er auch ein ausgewogenes Leben führt, ist einfach die Dankbarkeit. Dann steht hier, alle Zeit, das heißt auch sicher jeden Tag, und für alles. Das ist natürlich ein sehr ausgedehnter Bereich. Wir dürfen für irdische Segnungen danken. Wir dürfen auch für Dinge danken, die uns schwer sind, die uns wirklich eine Not sind, weil wir schon oft erfahren haben, dass Gott schwierige Dinge zu unserem Segen gebraucht. Und dann dürfen wir sehr dankbar sein für alle geistlichen Segnungen. Und das sind die Segnungen, die vor allem bleiben. Irdische Segnungen werden mal aufhören, geistliche Segnungen nicht. Und das ist eines der Hauptthemen dieses Briefes. Und dazu gehört nicht zuletzt, dass wir durch den Glauben an den Herrn Jesus in solch eine enge Beziehung zu ihm gekommen sind. Und das ist jetzt schon der Fall, wenn wir das auch vielleicht relativ schwach erleben, aber das Vollkommene kommt und dann werden wir das auf eine ganz wunderbare Weise erleben. Und auch dafür können wir dankbar sein. Und dann sagt der Apostel weiter, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Leider gibt es unter den Gläubigen manchmal Probleme. In der örtlichen Versammlung, in der Familie, in der Ehe. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir einander nicht untergeordnet sind. Was heißt das? Untergeordnet heißt, dass ich dem anderen immer in einer Weise entgegentrete, dass ich ihn letztlich doch höher achte als ich, als mich. Tue ich das nicht, stelle ich mich über ihn. Und wenn ich das mal ganz einfach sagen darf, das ist in der Regel die Quelle für Probleme. Stimmt ihr mir zu? Danke. Einander untergeordnet. Jeder jedem heißt das hier. Das heißt nicht nur die Schwestern den Männern, sondern auch die Männer den Schwestern. Denn es gibt Fälle, wo es gut ist, dass Männer auf Frauen hören. Ich habe das vor 10 Minuten noch erlebt. Und der Abraham, der hatte auch mal falsche Vorstellungen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, 1. Mose 21, hör auf deine Frau. Sarah war sicher eine Frau, die Abraham sehr achtete. Und doch tun wir Männer gut daran, dass wir hören, was uns unsere Frauen sagen. Also, für mich ist die Stelle mal vor vielen Jahren sehr wichtig geworden, einander unterwürfig, jeder jedem und niemals der Versuchung nachgeben, dass ich mich für wichtiger, für geistlicher oder was auch immer halte als der andere. Eine Quelle des Übels. Und dann geht's weiter. Fast könnte man da ein Komma machen. Einander untergeordnet in der Furcht Christi. Ihr Frauen, euren eigenen Männern. Das ist etwas, was man heute in der Öffentlichkeit kaum laut sagen darf. Dann wird man des Antifeminismus verdächtigt. Das ist doch wohl nun eine ganz alte Vorstellung. So geht es doch nun wirklich nicht bei der Gleichberechtigung. Das interessiert uns nicht. Der Herr sagt uns durch den Apostel, ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet. Das heißt, dass Gott eine Ordnung geschenkt hat und ohne Ordnung funktioniert das Zusammenleben überhaupt nicht. Ich erinnere mich, dass mein Freund Joachim, der hier vorne sitzt, öfters sagt, stellt euch eine Firma vor, die 2 Chefs hat. Das geht nicht. Wenn sie beide gleichberechtigt sind, das ist nicht möglich. Einer muss der Kopf sein. Und Gott hat es so verfügt, dass in der Ehe der Mann das Haupt ist. Ich werde gleich noch über die Verantwortungen sprechen, die damit verbunden sind, denn damit fängt das Übel oft an, dass der Mann seiner Verantwortung nicht genügt. Und ich glaube, wenn ein Mann wirklich Haupt ist, so wie die Schrift uns das vorstellt, dass es für eine geistliche Frau eine Freude ist, sich in die Ordnung, die Gott gegeben hat, einzufügen. Das kann mal bedeuten, dass sie liebevoll nachgibt, aber es bedeutet in jedem Fall, dass sie alles tut, um ihren Mann zu ehren, zu achten. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Mann, als wenn seine Frau ihn verachtet. Das ist ganz bitter, ja? Das ist die eine Seite. Ich möchte an sich gar nicht viel über das Unterordnen sagen. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass hier viel, viel mehr Ermahnungen für die Männer stehen. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Um gut zu verstehen, was das bedeutet, ist es wichtig zu verstehen, wer der Herr Jesus ist. Und dass Gott den Herrn Jesus zum Haupt über das ganze Universum gestellt hat. Das steht in Epheser 1, Vers 9 und 10. Wer das nochmal nachlesen will. Haupt über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Eine größere Herrlichkeit kann man sich nicht denken. Und nachdem Gott den Herrn Jesus zum Haupt über alles gemacht hat, und wir werden einmal daran teilhaben, hat er den Herrn Jesus als Haupt der Versammlung geschenkt. Das heißt, dass er derjenige ist, der durch den Gott die Versammlung segnet. Jetzt will ich mal vier Dinge nennen, die dazu gehören, dass jemand ein Haupt ist. Das allererste ist, was Christus tut, dass er führt. Er führt alles. Er möchte führen in der Versammlung. Wir beten zu ihm und sagen, Herr, leite du. Und wenn es gut steht im persönlichen Leben, dann sagen wir, Herr Jesus, hilf mir, dass ich auf deine Führung achte. Geh mir doch bitte voraus. Das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist, dass der Herr Jesus immer zusammenhält. Er zerstreut niemals, er bringt niemand auseinander, der sich ihm unterordnet. Zusammenhalten. Wenn wir auseinandergehen, dann ist das nicht der Herr Jesus, sondern dann ist das unser Fleisch. Ich spreche jetzt nicht über Dinge, wo eine Trennung erforderlich ist, weil Böses da ist. Das ist eine ganz andere Sache. Und das Dritte ist, dass der Herr Jesus auf alle Weise für uns sorgt und vor allem darin, dass er uns bekannt macht mit dem Wort Gottes. Das bedeutet auch, dass er uns rechte Speise gibt, damit wir geistlicherweise gut wachsen. Und der vierte Punkt, liebe Geschwister, ist, dass der Herr Jesus sich Tag und Nacht ununterbrochen, so steht das in Hebräer 7, für uns verwendet. Wenn du dem Herrn Jesus angehörst, dann darfst du wissen, dass der Herr Jesus am Tag 24 Stunden dich vertritt. Und in der Stunde 60 Minuten und in der Minute 60 Sekunden. Er hat beständig auf dich Acht. Er sieht die Gefahren, die vielleicht vor dir stehen, so wie er gesehen hat, dass der Petrus ihn verleugnen würde. Und was sagt der Herr Jesus zu Petrus? Petrus, ich habe für dich gebetet. Und in dem Augenblick, der Herr Jesus steht da vor dem hohen Priester, wird verklagt. Eine ganz schwierige Situation für ihn. Plötzlich kräht der Hahn. Der Herr schaut sich um, der Petrus ist nicht weit entfernt. Er schaut ihm in die Augen und was passiert bei Petrus? Petrus wird sich bewusst, was er da gemacht hat und er meinte bitterlich, bitterlich. Das war ein schwerer Tag im Leben von Petrus. Und wenn du gesündigt hast, ich habe es oft erfahren, dann schaut der Herr Jesus mich an. Er macht mir bewusst, was hast du eigentlich da gemacht? Was für eine Liebe. So, und die vier Dinge, die wollen wir jetzt mal übertragen auf einen Ehemann oder auf einen Familienvater. Was war noch das Erste? Führen. Ihr lieben Männer, seid ihr euch bewusst, dass ihr führen müsst, dass ihr auf eine gute Weise Autorität ausüben sollt? Autorität ist heute ein schmutziges Wort. Der Satan kämpft dagegen, weil er dann die Ordnung zerstört. Für uns als gläubige Männer, Ehemänner, gilt zu führen. Und das gilt dann natürlich nicht nur für die Frau, sondern auch für die Kinder. Das Zweite ist, dass der Mann zusammenhält, dass er auf die Familie achtet. Das Dritte ist, dass der Mann die Familie mit dem Wort Gottes versorgt. Gibt es hier einen Ehemann, der keine Andachten macht? Vielleicht steht ihr zu unterschiedlichen Zeiten auf und könnt nicht zusammen frühstücken, obwohl das sicher wünschenswert wäre. Aber nehmt ihr euch dann abends Zeit, dass ihr euch als Familie versammelt, oder geht jeder so in seine eigene Richtung? Auch das gehört zum Zusammenhalt. Der Mann muss eine lebendige Verbindung mit dem Herrn haben, er muss das Wort Gottes lieben, selbst darin lesen und Freude daran haben und dann seine Familie mit der rechten Speise versorgen, so wie der Herr das tut. Und dann ist der Priester. Er betet in Gegenwart der Familie und er betet sicher ganz besonders für seine Frau, für seine Kinder und natürlich auch zusammen mit seiner Frau. Ich habe jetzt ein Gespräch geführt, das ist 2 Wochen her. Da sagt mir der junge Mann, ich glaube, er ist 43 Jahre alt, er liest überhaupt nicht. Er betet morgens nicht, abends auch nicht, dann ist er zu müde. Er betet tagsüber bei der Arbeit. Naja, das ist ja noch schön, ne? Reicht das? Ein Chaos in der Familie. Die Frau leidet sehr darunter, die Kinder auch. Und ich habe den Eindruck, wenn das nicht korrigiert wird, dann ist die Ehe in Gefahr. Ist das ein Einzelfall? Sind wir Männer bereit, unsere Verantwortung zu übernehmen? Ihr jungen Leute, die ihr ans Heiraten denkt, seid ihr euch darüber im Klaren, dass mit der Ehe eine wichtige Aufgabe auf euch zukommt? Dass ihr eine Funktion als Haupt übernehmt? Und Haupt heißt nicht, dass man Pascha ist und sich bedienen lässt, sondern Haupt bedeutet zuerst einmal, dass Gott durch dich andere segnen möchte. Das ist der biblische Begriff von rechter Ausübung von Autorität. Einverstanden? Gott gibt dir Verantwortung, Klammern, Autorität, damit er durch dich andere segnen kann. Und das ist in der Versammlung genau dasselbe. Wenn jemand eine Arbeit tut als Ältester oder Ältester, damit auch Ältester ist, dann möchte Gott nicht, dass du da alles bestimmst. Außerdem tut das nie ein Ältester alleine, immer in Verbindung mit anderen, sondern Gott möchte durch die Brüder, die Verantwortung tragen, andere segnen. Und wir lernen das bei dem Herrn Jesus. Wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Wehe, die Versammlung würde grundsätzlich die Frage des Herrn Jesus, die Autorität des Herrn Jesus in Frage stellen. Nur viele Gläubige machen das, aber die Folgen, die sieht man natürlich auch auf Schritt und Tritt. Jetzt kommen wir mit Vers 25 zu den Männern. Und ihnen wird gesagt, dass sie die Frauen lieben sollen. Das ist die schwache Seite der Männer. Wir Männer sind, das wage ich zu behaupten, egoistischer als die Frauen. Jetzt nicht in jedem Einzelfall, sondern ganz allgemein gesprochen. Irgendwo sind wir alle egoistisch, weil wir eine gefallene Natur haben. Aber wir Männer denken in der Regel mehr so darüber nach, dass es uns gut geht und weniger, dass es wirklich auch unseren Frauen gut geht. Und darum die Ermahnung, liebt eure Frauen. Setzt euch für sie ein. Fragt nach ihrem Wohlergehen. Und was für ein großartiges Beispiel ist da der Herr Jesus. Von ihm heißt es, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn man den Anfang von Epheser 5 liest, dann sieht man, dass der Herr Jesus sich auf dem Kreuz hingegeben hat, als ein Opfer lieblichen Geruchs. Das ist eine einmalige Tat des Herrn Jesus, das Werk auf dem Kreuz, wodurch er die Grundlage geschaffen hat, dass wir alle gerettet werden konnten. Das ist die eine Seite, das ist Vergangenheit. Aber hier in Vers 26, da finden wir etwas Neues. Wenn man das oberflächlich lesen würde, dann könnte man denken, aha, jawohl, das habe ich jetzt gelernt aus Vers 1, dass der Herr Jesus sich selbst für sie hingegeben hat. Aber liebe Geschwister, hier bedeutet das, dass der Herr Jesus nicht nur sein Leben gegeben hat auf dem Kreuz von Golgatha, sondern dass er sich auch, nachdem er zurückgekehrt ist in den Himmel, hingegeben hat. Eigentlich müsste ich sagen, dass er sich hingibt und dass er das so lange tut, bis der Augenblick da ist, wo sein Vater zu ihm sagt, jetzt kehre zur Erde zurück und hol deine Braut nach Hause. So lange wird er sich um jeden Einzelnen, es sei denn, dass er heimgegangen ist. Die Heimgegangenen haben natürlich nicht mehr die sündige Natur. Aber wir haben sie. Und darum ist es nötig, dass jemand sich beständig für uns hingibt, sich für uns verwendet. Und warum tut er das? Damit er sie heiligte. Der Jesus möchte, dass wir in unserem Denken beständig erneuert werden. Und wir brauchen das auch. Ich kenne den Herrn Jesus jetzt seit 50 Jahren. Und manchmal bin ich erschrocken, was für komische Gedanken und Vorstellungen noch bei mir vorherrschen. Ich sage noch nicht einmal sündige Gedanken. Aber wir sind so verbogen durch die Sünde, dass wir Dinge in uns tragen, die wirklich sehr schlecht sind. Und leider muss ich sagen, das wird auch so lange bleiben, wie wir hier auf der Erde sind. Aber seht mal, dafür gibt der Herr Jesus sich hin, dass er uns Tag für Tag ein bisschen heiliger macht, wenn ich das so sagen darf. Dass er an uns wirken möchte, dass wir ein bisschen mehr ihm hingegeben leben. Und das soll ein Fortschritt sein. Du brauchst nicht traurig sein, wenn du Dinge bei dir entdeckst, die nicht gut sind, sondern danke dem Herrn dafür. Bekenne sie ihm und sage ihm, dass er dich weiter heiligt. Gibt es nicht viele Dinge, wo man reinfallen kann? Sünde, Lieblosigkeit, Beschmutzung durch die Sünde. Und der Herr Jesus möchte so gerne, dass wir davon wegkommen, damit wir mehr Freude am Wort Gottes haben. Am liebsten würde ich jetzt mal hier eine Liste rumgehen lassen, dass jeder mal aufschreibt, wie viel Zeit er pro Tag für das Lesen des Wortes Gottes einsetzt. Ist das eine Viertelstunde? Kommst du damit aus? Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, da hat ein Bruder gesagt, du, ich habe ein Problem mit dem Bibellesen. Wir telefonierten. Ich sage, was hast du denn für ein Problem? Er sagte, ich kann nicht aufhören. Na, habe ich gedacht, das wünsche ich eigentlich ganz vielen, dieses Problem. Was? Dass man einfach nicht genug Zeit hat. Darf ich dich mal fragen, wie viel Zeit du dir nimmst für das Gebet? Das sind eigentlich die beiden Dinge, wodurch man eine echte Beziehung zu dem Herrn Jesus aufbaut. Und ich spreche hier nicht als jemand, der den Finger erhebt, sondern ganz im Gegenteil, als jemand, der weiß, wie der Feind der Seelen versuchen will, dass wir nicht dazu kommen. Manchmal geschieht das einfach, indem man gewisse Arbeiten macht, morgens oder was, man will ja noch dies erledigen, und auf einmal ist es mittags und man hat keine stille Zeit gemacht. Der Herr Jesus möchte uns heiligen und dafür gibt er sich beständig hin. Und dann steht hier, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Erinnert ihr euch daran, dass der Herr Jesus an dem letzten Abend, bevor er das Werk auf Golgatha vollbracht hat, dass er mit den Jüngern zusammen war, der Judas war auch noch dabei. Und dann fängt er auf einmal an und legt sein Oberkleid zur Seite, nimmt sich ein leinenes Tuch, bindet sich das um, nimmt ein Gefäß mit Wasser und fängt an, die Füße der Jünger zu waschen. Und ich habe mal so überlegt, wie lange macht das wohl gedauert haben? Wenn man jemand gründlich die Füße wäscht, was meinst du, wie lange man braucht? 3 Minuten? Wenn man es richtig vernünftig macht, schon. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, 3 mal 12, das sind 36 Minuten. Das ist etwas länger als vielleicht meine Predigt heute Abend. Oder die Predigt ist etwas länger. Na, vielleicht sollte ich nach 36 Minuten aufhören. 36 Minuten. Glaubt ihr, dass die Jünger das je vergessen haben? Und er hat nicht nur gesagt, ihr lieben Jünger, ihr müsst jetzt auch einander die Füße waschen, sondern er hat zugleich deutlich gemacht, was er tun würde, nachdem er gestorben wäre, auferstanden wäre, zurückgekehrt wäre zu seinem Vater und dort im Himmel ununterbrochen tut. Es ist nämlich ein Bild von dem, was er tun würde. Und auch heute Abend ist das gleichsam so, als würde der Herr Jesus sagen zu dir, es sind ja nicht meine Worte. Ich fühle mich manchmal richtig bedrängt, wenn ich hier stehe, dann denke ich, das müsste eigentlich ein anderer machen. Aber es geht darum, dass der Herr Jesus durch sein Wort zu dir heute Abend sagt, gib mir mal deine Füße. Komm, zieh mal die Schuhe aus, deine Strümpfe und dann darf ich dir mal die Füße waschen. Ihr wisst, ihr merkt natürlich, dass das übertragen ist. Er sagt, pass mal auf, ich möchte dich reinigen. In deinem Herzen sind Dinge, die möchte ich noch weghaben. Darf ich das tun? Jochen, komm, ich bin genauso. Wir sind alle so. Wir haben Dinge in unseren Herzen, wo der Herr Jesus sagt, gib mir deine Füße und ich möchte das wegwaschen. Vielleicht bedrückt uns das manchmal, aber lass uns das doch mal von der Seite sehen, dass er jemand ist, der dich so lieb hat, der dich einfach fördern will im Glauben. Der sagen will, hör mal, dein Christenleben, das ist eigentlich nicht so ein Leben, das, wo echte Freude da ist. Auch kein Leben, wo du mir gerne dienst. Natürlich machen wir alle gerne etwas. Aber dann gib mir doch die Gelegenheit, dass ich dich reinige. Er bittet dich. Gib mir doch diese Gelegenheit, gib mir deine Füße, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte. Der Herr Jesus beschäftigt sich mit jedem und er sieht im Geiste schon den Augenblick, wo er uns alle zu sich holen darf. Und das ist der Augenblick, wo wir seine Stimme hören wie die Posaune Gottes, wie die Stimme eines Erzengels und mit gewaltigem Zuruf. Und dann sind wir wirklich perfekt. Ich freue mich so auf diesen Augenblick, wenn ich die Posaune Gottes höre. Ich bin mal gespannt, ob das tagsüber ist oder nachts. Wir werden das sofort alle wissen. Das ist der Herr. Und dann gehen wir alle ihm entgegen. Und dann ist das so, als würde er uns alle gleichsam in den Arm nehmen, wenn ich das mal so ausmalen darf. Und dann denkt mal daran, da sind auch alle die, die heimgegangen sind, die wir vielleicht noch gut kennen. Andere, die wir überhaupt nicht kennen, die seit dem Pfingsttag heimgegangen sind, die alle zusammen seine Braut bilden. Und er nimmt diese Braut und sie ist so schön für ihr. Er hat so fleißig dafür gearbeitet. 2000 Jahre hat er sie gereinigt. Alle die, die auf der Erde waren. Er hat sie alle gesehen. Und dann nimmt er sie, und das wird eine Freude für uns sein, wenn wir das erste Mal den Herrn Jesus sehen, in seine Augen sehen. Was meint ihr, was mit uns geschehen wird? Das ist der Herr. Was hat er für uns eingesetzt? Plötzlich wird uns ganz klar sein, was er auf dem Kreuz getan hat. Und es wird uns klar sein, was er während der 2000 Jahre getan hat. Und dann hat er seine Braut und sie ist perfekt. Was steht hier? Damit sie nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben. Naja, wenn Flecken auf dem Kleid sind, also wenn jetzt hier auf meiner Jacke hier irgendwie so ein schäbiger Flecken wäre, dann hätte ich wahrscheinlich die Jacke heute Abend nicht an, weil ich mich schämen würde. Oder wenn ich eine weiße Hose hätte und die wäre ziemlich schmutzig. Oder was auch immer. Keine Flecken. Keine Befleckung durch die Sünde. Auch keine Runzeln. Wann kriegt man Runzeln? Wenn man alt wird. Aber die Braut, die wird nicht alt. Selbst nach 1000 Jahren, das lesen wir in Offenbarung 21, dann ist sie noch so schön wie eine Braut, überhaupt keine Alterserscheinung. Und wem verdanken wir das, dass wir geistlicherweise nicht älter werden, sondern beständig jünger, wenn es gut steht? Dem Herrn Jesus. So, und jetzt kommt die Anwendung für uns Männer. Wenn der Herr Jesus seine Braut so pflegt und sich so für sie hingibt, was ist unsere Antwort? Jetzt können wir das mal umsetzen in die Praxis. Das finde ich so fantastisch großartig am Epheserbrief, dass wir die tiefsten Gedanken Gottes finden. Und anschließend heißt es so, jetzt will ich euch mal sagen, sagt der Apostel Paulus gleichsam, jetzt habt ihr etwas über den Herrn Jesus, über seine Liebe zu seiner Braut gelernt, ihr Männer. Und jetzt fangt mal an, das gut zu verstehen und wendet das in der Praxis im Umgang mit euren Frauen an. Oh, du liebe Zeit, was? Ja, das ist natürlich das Ideal. Und das Ideal werden wir nie erreichen. Aber das ist die Richtung und das ist das, was der Herr uns zeigen möchte. Er möchte unser Herz für seine Liebe erwärmen, die Herzen von den Männern. Und dass wir dann anfangen zu denken, in welcher Weise kümmere ich mich eigentlich um meine Frau? Habe ich Zeit für sie? Nehme ich mir Zeit? Frage ich mal, wie geht's dir eigentlich? Wie empfindest du? So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. In der Regel sorgen wir Männer dafür, dass wir genügend und gutes Essen bekommen. Ja, ist ja klar. Sagt man seiner Frau auch schon mal, hör mal, mach mal heute dies und das, das esse ich gern. Oder oft weiß sie das auch schon. Und weißt du, ich schlafe auch ganz gerne, naja, sagen wir mal 7 Stunden im Durchschnitt. Dann geht es mir eigentlich ganz gut. So denkt jeder an sich, ja. Ich beneide die Leute, die mit 4 Stunden zurechtkommen. August Hermann Franke habe ich mal gelesen. Der ist um 12 Uhr ins Bett gegangen und dann immer um 4 Uhr aufgestanden. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich da auch so wenig Schlaf brauchte. Vor kurzem bin ich jemand begegnet, ich frage ihn, wie lange Schlaf brauchst du? Och, sagt er, wenn ich 5 Stunden habe, das reicht. Na, sage ich, das finde ich auch prima. Ich beneide dich. In der Regel wissen wir ganz gut, was wir gerne haben, richten auch unser Leben danach ein, wenn wir nicht gerade einen Chef haben, der uns ungebührlich nach Feierabend beansprucht oder so, dann lasst uns doch auch mal daran denken, ob unsere Frauen auch alles haben, besonders wenn mehrere Kinder da sind. Wo sind die liebevollen Männer, die wirklich am Wohl ihrer Frauen interessiert sind, die sie so lieben wie ihre eigenen Leiber? Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, der tut sich was Gutes. Wer jemand anders liebt, der erfährt, dass er die Liebe vielfach zurückbekommt. Das ist das Geheimnis echter Liebe. Du kannst nichts investieren, ohne dass du das zurückbekommst. Ist das deine Erfahrung? Bestimmt. Ne? Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Hier steht, niemals hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Es gibt natürlich Krankheiten, wo Menschen sich selbst verstümmeln. Das bleibt hier außer Betracht. Aber das Normale ist, dass man wirklich für sich sorgt. Und so soll man auch für die liebe Frau sorgen. Er nährt und pflegt es. Er versucht auf alle Weise, ihr das zu geben, was sie braucht. Und das nicht nur im natürlichen Bereich, sondern vor allem auch im geistlichen Bereich. Das sollten wir Männer uns auch nochmal wirklich vor Augen stellen. Wie dankbar sind unsere Frauen, wenn wir sagen, hör mal, ich habe da im Wort Gottes etwas gelesen, das ist mir sehr, sehr wertvoll geworden, das muss ich dir einfach mal erzählen. Ich habe da eine Stelle gefunden, die ist so schön. Man teilt mit, wie schön, wenn solche Dinge frisch sind. Dann heißt es in Vers 30, wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Stelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Es ist ein ganz großes Geheimnis, wenn ein junger Mann heiratet, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er das mit dem Herrn gemacht hat, er sagt seinen Eltern, du, ich möchte jetzt gerne ein Mädchen fragen, ob sie meine Frau werden will. Ich finde es übrigens gut, wenn ich das mal so weitergeben darf, wenn jeder junge Mann, ich spreche natürlich jetzt zu Männern, die den Herrn Jesus lieb haben, wenn die bevor die ein Mädchen erkennen lassen, dass sie es gerne haben, dass sie mit den eigenen Eltern sprechen. Vielleicht ist das nicht in jedem Falle möglich, aufgrund räumlicher Distanz. Oder auch, dass die Beziehung so schlecht ist, dass man das nicht machen kann. Das ist natürlich überhaupt nicht wünschenswert. Aber wenn es möglich ist, dann möchte ich dir gerne den Rat geben, sprich mit deinen Eltern, zieh sie ins Vertrauen, frage sie, was haltet ihr davon? Denn wenn die Eltern dir ihren Segen geben, dann ist das eine gute Voraussetzung. Und dann möchte ich dir gerne die Empfehlung geben, dann geh zuerst zu den Eltern des Mädchens. Sie haben das Mädchen großgezogen und haben sie nicht ein Recht, dass der junge Mann zu ihnen kommt und sie fragt, ob es ihnen recht ist, dass er ihre Tochter fragt, ob sie seine Frau werden will? Auch darauf liegt Segen. Und wenn sie sagen, wir haben da nichts gegen zu sagen, dann ist der Weg offen. Wäre das nicht eine schöne Bestätigung dafür, ob der Herr auch seinen Segen dazu gibt? Ich denke einmal an eine Stelle im zweiten Buch Mose, Kapitel 4. Da gibt Gott dem Mose den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und was macht der Mose dann? Der geht zu seinem Schwiegervater, der hieß Jethro, und sagt ihm, hör mal, ich möchte gerne meine Frau mitnehmen und meine Kinder. Gott hat zu mir gesprochen, dass ich das Volk Israel besuchen soll. Ist dir recht, wenn ich gehe? Ich habe manchmal gedacht, warum macht er das, wenn er doch einen Auftrag hat von Gott? Aber er macht das und Jethro sagt, geh, es ist in Ordnung. Hatte Jethro mitzureden? Ja, bestimmt, denn er hatte ihm seine Tochter gegeben und er hatte auch Enkel. Ist das nicht schön, wenn Gott das so klar macht? Es war von Gott, aber Gott kann doch die Herzen anderer auch bewegen. Und dann geschieht das Wunder, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt, wo er vielleicht 15, 20, 25, heute kommt es vor, dass jemand auch gerne bis 30 zu Hause ist, das sehe ich öfter, oder vielleicht sogar bis 32. Und dann verlässt er, wir gehen mal davon aus, dass er eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat, er verlässt die Eltern und er heiratet. Und jetzt kommt eine sehr enge Verbindung zustande, die noch enger ist, als sie zwischen dem jungen Mann und seinen Eltern war. Und Gottes Wort sagt hier, dass diese beiden Menschen zu einem Menschen verschmelzen. Sie werden zu einem Fleisch. Sie werden eine untrennbare Einheit. Das ist jedenfalls der Gedanke Gottes. Der Gedanke daran, dass wenn man geheiratet hat, dass man seine Frau noch mal entlässt, der ist für Gott entsetzlich. Das lesen wir in Malachi 2, Vers 16. Ich hasse Entlassung. Steht nicht oft in der Bibel, dass Gott etwas hasst, oder doch? Müsste man eigentlich mal zählen, nicht? Ich hasse Entlassung. Ich will das nicht. Ich spreche jetzt nicht über schwierige Fälle, wo einer der Ehegatten untreu wird. Das ist ein Thema für sich. Dazu reicht jetzt auch nicht die Zeit. Aber wir wollen uns heute Abend einprägen, dass die Ehe etwas so Wunderbares ist, was Gott gegeben hat. Und es kann nicht sein, dass Gott jemals will, dass zwei, die heiraten und die beide den Herrn lieb haben, dass die je einer zu dem anderen sagt, jetzt kannst du gehen. Oder? Es ist entsetzlich. Da wird etwas zerrissen, was in jedem Fall Wunden für beide bedeutet und wahrscheinlich nie wieder heilbar ist. Sie werden zu einem Fleisch. Man hat ja schon mal so das Bild genommen, wenn man zwei Menschen mal so ausschneidet mit der Schere, einen Mann und eine Frau, und man klebt die dann so richtig fest mit Uhu zusammen. Jetzt versuch mal, das auseinanderzuziehen. Dann machst du beides kaputt. Die Ehe ist angelegt auf immer, natürlich für die Erde. Im Himmel werden wir nicht mehr heiraten, da sind wir auch nicht mehr verheiratet. Das ist ein ganz anderes Thema, da sind wir wie Engel Gottes. Aber hier auf der Erde möchte Gott durch eine intakte Ehe segnen und durch die intakte Ehe die Familie und auch die Versammlung. Dann sagt der Apostel, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Das ist jetzt die tiefere Bedeutung, auf die gehen wir aus Zeitgründen nicht ein. Doch dann kommt die Zusammenfassung, auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Also wenn wir vieles wieder vergessen von heute Abend, dann lasst uns diesen Vers gut einprägen, dass der Mann die Frau liebt und dass die Frau den Mann fürchtet. Das heißt hier so viel wie ihm Achtung entgegenbringt. Und dann lernen wir zusammen. Wir haben vieles zu lernen als Eheleute. Wir wollen gemeinsam lernen. Wir wollen den Herrn bitten. Aber das beste Bewahrungsmittel ist, dass man weiß, der Herr hat uns zusammengeführt und dabei soll es bleiben. Das sind so einige kurze Gedanken zur Ehe. Ich wiederhole nochmal, dass der Satan nichts lieber möchte, als Ehen zu zerstören und dass er damit uns Menschen auch zerstört. Gott möchte uns segnen, glücklich erhalten und uns dadurch auch die Möglichkeit geben, dass wir ihm einzeln und gemeinsam dienen. In einer Welt, die immer mehr auf den Kopf gestellt wird. Jetzt möchte ich noch mit einer Sache enden, die ich heute Morgen beim Bibellesen gelesen habe und die mich sehr getroffen hat. Und das steht in Richter 3. Das ist ein Wort der Warnung an solche, die noch nicht verheiratet sind. Denn wir lesen da, dass nachdem Josua gestorben war, dass die folgende Generation einen geistlichen Niedergang ohnegleichen erlebte. Und das wird zusammengefasst in den Versen Richter 3, Verse 5 bis 7. Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Jetzt kommt's. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Ascheroth. Das war der Anfang eines geistlichen Niedergangs unter dem Volk Gottes, der schließlich damit endete, dass sowohl das Nordreich als das Südreich aus dem Land vertrieben wurde. Und wenn Gott auch einem kleinen Überrest gestattet hat, dass er wieder zurückkehren konnte, der zur Zeit des Herrn Jesus im Land war, dann musste Gott sie wegen ihrer Untreue und nicht zuletzt wegen der Ermordung des Herrn Jesus natürlich wenige Jahrzehnte später aus dem Land vertreiben. Und das ist ein Zustand, der fast 1900 Jahre angehalten hat. Und es ist ein Trauerspiel ohnegleichen. Ein so erbärmliches Bild, das das Volk Israel bis in unsere Tage abgibt. Mein Herz schlägt für Israel. Aber wenn ich daran denke, dass sie untreu waren, dann lasst sie uns als Vorbild nehmen, dass wir nicht dieselben Sünden tun. Und es hat damit angefangen, dass sie die Feinde nicht austrieben und dass junge Männer Frauen geheiratet haben, die sie nicht heiraten durften. Und Frauen Männer geheiratet haben, die sie nicht heiraten durften. Und ihr lieben jungen Leute, lasst den Gedanken, dass ihr jemals jemand heiratet, der ungläubig ist, nie in euren Herzen aufkommen. Macht einen festen Bund mit dem Herrn. Betet dafür. Denn wenn das geschieht, dann seid ihr für das Volk Gottes verloren oder für den Dienst für den Herrn. Natürlich gibt es Beispiele, und sie sind gar nicht so selten, wo eine Frau den Herrn findet, aber der Mann weiter vom Herrn entfernt bleibt. Es sind nicht Gottes Gnade. Es ist besondere Gnade, wenn das geschieht. Eine ernste Warnung. Und was wird die Folge sein? Dass ihr fremden Göttern dient. Ihr werdet viel Leid über euch bringen. Und wie viele, die in diesem Punkt einen falschen Weg gegangen sind, die haben bitter geweint und gesagt, hätte ich doch auf meine Eltern gehört. Ihr Leben ist oft sehr, sehr schwer geworden. Ich ende lieber mit etwas Schönem. Aber ich bin selbst heute Morgen unter den Eindruck gekommen, wie ernst das ist. Und darum möchte ich heute Abend mal damit enden. Lebt mit dem Herrn. Lasst euch vom Herrn heiligen und reinigen. Und kommt nicht auf den Gedanken, jemand zu heiraten, der nicht gläubig ist.